Halleluja. Ich hatte auch noch ein Bild vorher in der Anbetung. Ich habe gesehen, wie eine Blume abgeschnitten wurde. Und ich habe gesehen, wie ein Stamm aus der Blume rausgewachsen ist. Und Gott hat gesagt, habe ich gefragt, was bedeutet das? Hat er gesagt, ja, manchmal nimmt Gott schöne Dinge aus unserem Leben raus. Aber warum? Er hat gesagt, ich will nicht, dass ihr kleine Blumen bleibt oder dass ihr an der kleinen Blume bleibt, sondern ich will einen Baum des Lebens aus euch machen. Ich will einen Baum, also wenn du gerade was hast in deinem Leben, was dir weggenommen wurde, vielleicht auch was Schönes, dann sei dir gewiss, Gott hat eine Absicht damit. Er will einen Baum des Lebens aus dir machen, mit starken Wurzeln, was nicht umknickt im Wind, was nicht schnell verblüht. Er will einen Baum des Lebens aus dir machen, das den Vögeln Schatten biegt, wo die Leute kommen können, wo sie unter dem Schutz des Herrn leben können. Halleluja. Halleluja, ja. Also ein Thema, das mich bewegt hat in der letzten Zeit, das ist das Thema Bedrängnis. Und zwar wurde jetzt nach Neujahr, ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, die Tübinger Offensive Stadtmission, die TOS-Gemeinde, mit der wir auch eigentlich brüderlich und geschwisterlich verbunden sind, auch in der Liebe zu Israel, da wurde der Gemeindewagen abgebrannt, also war eigentlich ein Brandanschlag auf die Gemeinde und die komplette Gemeinde wurde besprüht mit Farbe. Es war ein Schaden so um die 50.000 Euro. Genau, und gleichzeitig wurde in der Neujahrsnacht wurde ein christlicher Journalist, der Gunnar Schipelius, der ist Chefredakteur bei der BZ, dem wurde sein Auto auch abgebrannt. Der hat auch Drohungen bekommen gegen ihn und gegen seine Familie. Und es ist auch nicht das erste Mal bei ihm, dass er das bekommen hat. Und meine erste Intention war, jetzt will ich das mal auf Facebook posten. Jetzt muss ich mal bekannt machen, wie die Christen hier leiden in Deutschland, dass wir verfolgt werden. Und ich war richtig aufgebracht innerlich, weil ich denke immer, so viele Leute schreien immer nach Gerechtigkeit und Religionsfreiheit und allem. Und ich so, das muss jetzt raus. Aber Gott hat mich nicht gelassen. Ich habe gemerkt, nee, irgendwie, also geh mal lieber ins Wort Gottes, ja. Guck mal, was im Wort Gottes steht. Ich habe dann noch bei Open Doors geguckt, wie ist eigentlich der Verfolgungsindex der Christen. Ja, wir sind die weltweit am meisten verfolgte Religionsgruppe. Das ist tatsächlich so. Wir sind auch die größte Religionsgruppe auf der ganzen Welt. Und das Wort Gottes, es hat mich so ermutigt. Ich kann euch sagen, das Wort Gottes hat mich so gestärkt. Und das will ich einfach heute mit euch teilen. Und zwar Bedrängnis, genau, dieses Wort heißt auf Griechisch Thlipsis, also T-H-L-I-P-S, Thlipsis, kommt 43 Mal im Neuen Testament vor, also relativ häufig. Und es bedeutet, hat mehrere Bedeutungen, ist ziemlich weit gefasst, bedeutet Druck, das bedeutet Verfolgung, das bedeutet Leid, das bedeutet Last, das bedeutet Probleme, Bedrängnis und Ängste. Wer von euch hat schon mal Bedrängnis gehabt in dem Sinn? Wer von euch? Ja, okay. Also ich glaube, wir alle kennen eine Art von Bedrängnis. Genau. Und drei Dinge haben mich bewegt. Und zwar erstmal, was haben wir eigentlich mit Bedrängnis zu tun? Warum? Ja. Woher kommt die Bedrängnis auch? Dann zweitens, welche Frucht hat Bedrängnis? Was passiert in diesem Prozess von Bedrängtsein mit uns? Und drittens, wie gehen wir mit Bedrängnis um? Und es ist sehr, sehr wichtig, weil es ganz, ganz anders ist, als die Welt mit Bedrängnis umgeht. Ja, genau. Und das Erste, was mich am meisten eigentlich gestärkt hat, das steht in 1. Thessalonicher 3, Vers 3. Und Thessalonich, das ist eine Gemeinde, die auch sehr bedrängt war. Die hat nicht viel Geld. Paulus hatte die damals auf seine erste Missionsreise gegründet und die war sehr arm und hat sehr viel Verfolgung und Bedrängnis erlebt. Und Paulus sagt zu ihnen, Paulus war dann in Griechenland, in Athen wieder, aber hatte die Gemeinde auf dem Herzen und er sagt, ich habe es nicht leider ausgehalten, ich muss wissen, wie es euch geht. Und er schreibt, weil wir es nicht länger aushielten, zogen wir es daher vor, allein in Athen zu bleiben und sandten Timotheus, also seinen geistlichen Sohn, unseren Bruder, der Gottesdiener und unserer Mitarbeiter am Evangelium von Christus ist, damit er euch stärke und euch tröste in eurem Glauben, damit niemand wanken werde in diesen Bedrängnissen, denn ihr wisst selbst, dass wir dazu bestimmt sind. Das heißt, wow, ey, das ist nichts, was mich überfällt, Das ist nichts, was mich überrascht. Als Christ, als jemand, der Jesus nachfolgt, weiß ich, dass es ein Teil meiner Berufung und Bestimmung ist. Das bedeutet nicht, ich sehne mich nach Bedrängnis, nein. Aber das bedeutet, Gott hat mich vorbereitet für Bedrängnis. Ja? Das heißt, ich habe alles, das, was nötig ist, um in Bedrängnis zu bestehen. Ja? Gott hat es zu einer Berufung für mich gemacht. Genauso wie meine Berufung ist, Lehrer zu sein an der Schule. Das hat Gott gemacht, das hat er vorbereitet, das hat mich über die Jahre geschliffen und so weiter. Hat mir ein Herz für Jugendliche gegeben. Genauso ist es die Berufung, die Bestimmung von jedem Einzelnen, der hier ist, mit Bedrängnis umzugehen und in Bedrängnis zu leben. Ja? Das ist kein Schock, wenn Bedrängnis kommt für uns. Nein, wir sind berufen dazu. Als wir nämlich bei euch waren, sagten wir euch voraus, dass wir Bedrängnisse erleiden müssen, und so ist es auch gekommen, wie ihr wisst. Jetzt heißt das Wort Slipsis im Griechischen hat eine Wurzel und die heißt Thlibo. Also, und dieses Wort kommt an einer Stelle im Evangelium vor und es ist sehr, sehr, sehr spannend, weil das Wort kommt vor in Matthäus 7, Vers 13. Da steht, geht ein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die dahin gehen. Das Wort eng bedeutet bedrängt. Das ist die gleiche Wurzel wie Bedrängung, Verfolgung, Nöte, Ängste, alles. Das bedeutet, ich lese es nochmal dann übersetzt vor, geht ein durch den bedrängten Weg. Sucht euch nicht den einfachen Weg aus. Geht durch den bedrängten Weg hinein. Warum? Der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Okay? Das bedeutet, wenn wir Bedrängung erleiden, wenn wir Jesus Christus nachfolgen, wenn Jesus der Mittelpunkt in unserem Leben sind und wir erleben Bedrängung, Verfolgung und Ängste, dann sind wir auf dem Weg des Lebens. Ja? Das bedeutet nicht, Gott hat irgendeinen Fehler gemacht oder hey Gott, wo bist du? Nein, das bedeutet, wir befinden uns auf dem Weg zum Leben. Auf der engen, auf der bedrängten Pforte. Und Amen. Und woher kommt das? Woher kommt die Bedrängung überhaupt? In Apostelgeschichte 14, Vers 22 taucht das Wort wieder auf. Und da redet Paulus zu der Gemeinde. Da ist er auf dem Weg, kommt in Antiochien vorbei. Und nachdem sie in dieser Stadt das Evangelium verkündigt und eine schöne Zahl Jünger gewonnen hatten, kehrten sie wieder um nach Lystra und Ikonium und Antiochia. Dabei stärkten sie die Seelen der Jünger und ermahnten sie, unbeirrt im Glauben zu bleiben und sagten ihnen, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Königreich Gottes eingehen. Erstmal, das Königreich Gottes ist schon unter uns, okay? Das ist eins. Da, wo zwei oder drei zusammen sind, das Königreich Gottes ist in uns, hat Jesus gesagt, ja? Und gleichzeitig breitet sich das Königreich Gottes durch uns in der Welt aus. Und das Königreich der Finsternis wird zurückgedrängt. Und so wie das in Daniel steht, so wie dieser Stein von oben runterrollt und alle Königreiche zerschmettert und größer wird und größer und zu einem Berg wird, genauso ist das Königreich Gottes, das sich in der Welt durch uns ausbreitet. Okay? Und wo im Königreich des Lichtes und das Königreich Gottes, da ist immer auch das Königreich der Finsternis. Das heißt, manchmal haben wir das Gefühl, wir sind hier in einem geschützten Rahmen. Das stimmt. Hier, ja, hier sind wir geschützt unter dem Schutz Gottes. Und gleichzeitig ist jeder von uns irgendwo an einer Front, wo er das Königreich der Finsternis konfrontiert. Wo er Hass konfrontiert, wo er Bitterkeit konfrontiert, wo er Ablehnung konfrontiert, Unbarmherzigkeit konfrontiert. Jeder von uns, wenn er einem Menschen begegnet, der Jesus nicht kennt, konfrontiert das Königreich der Finsternis und das Königreich Gottes dringt durch uns. Das Licht ist stärker als die Finsternis und es dringt durch uns vor in die Dunkelheit und es besiegt die Dunkelheit und bringt Leben und bringt Liebe und bringt Hoffnung hinein. Durch viel Bedrängnis, ja, durch diese Bedrängnis kommt das Königreich Gottes zur Existenz, weil das Königreich der Finsternis zurückgedrängt wird. Und manchmal kommt es uns vielleicht so vor, dass wir denken, ey, Papa, ich kann nicht mehr. Papa, ich bin durch, ich kann nicht mehr. Ich hatte mal eine Situation, Da hat uns der Vermieter mitten im Winter die Heizung rausgenommen aus der Wohnung. Beide Kinder krank. Lisa musste später ins Krankenhaus mit einem Kind davon. Und ich habe gleichzeitig Prüfungen gehabt für mein Referendariat. Und ich habe gedacht, okay, Papa, ich habe keine Ahnung, wie das jetzt hier alles funktionieren soll. Ich hätte mich eigentlich 4 bis 6 Wochen darauf vorbereiten können. Und weil unsere Kinder so lange krank waren, weil ich im Krankenhaus war bei Lisa, hatte ich genau noch 6 Tage Zeit, um eine komplette Modulprüfung durchzukriegen, vorzubereiten, eine Umfrage zu machen. Ich habe gesagt, keine Ahnung, wie das jetzt funktionieren soll. Papa macht es. Und Gott hat es ganz treu gemacht. Gott hat mich ganz treu durchgebracht, hat mir ganz genau gesagt, der Heilige Geist hat mir ganz präzise gesagt, jetzt geh dahin, jetzt rede mit dem, jetzt mach das, jetzt geh in die Bibliothek, jetzt mach das. Und das Unmögliche ist passiert. Aber ich weiß, Geschwister, ich weiß, dass Leute von euch, die hier gerade sitzen, dass sie in viel stärkeren Bedrängnissen sind. Ja? Ich weiß, dass auch Geschwister, die wir haben, zum Beispiel Shady kommt gerade aus Ägypten zurück, ich weiß, dass Geschwister in Ägypten wirklich bedrängt sind, ja, dass sie konfrontiert sind mit gewalttätiger Verfolgung und Unterdrückung. Und ich will daher aus 2. Korinther, was Paulus dazu sagt, 2. Korinther 1, genau Vers 8 bis 9, und ihr seid nicht die Einzigen. Ich will euch sagen, wenn du jetzt gerade bedrängt bist und in der Situation bist, wo du sagst, ich keine Ahnung, wie ich da jetzt durchkommen soll, ich fühle mich so allein und ich sehe keinen Weg gerade für mich, dann sagt Paulus, denn wir wollen euch Brüder nicht in Unkenntnis lassen über unsere Bedrängnis, die uns widerfahren ist. Paulus ging es wie euch und auch Jesus Christus ging es wie euch, als er im Garten Gethsemane war. Dass wir übermäßig schwer zu tragen hatten, über unser Vermögen hinaus, sodass wir selbst am Leben verzweifelten. Hey, wenn du gerade am Zweifeln bist, hey, du bist nicht allein, ja? Wirklich. Paulus hat in dieser Bedrängnis, in der wir uns finden, hat er so am also es war über sein Vermögen, er hat gesagt, das geht nicht mehr, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Und wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern dass wir auf Gott vertrauen, der die Toten auferweckt. Ja? Das heißt, in Bedrängnissen zeigt sich unser Glauben, in Bedrängnissen zeigt Gott, wie stark er ist, steigt er seine Auferstehungskraft. Da, wo wir glauben, dass Beziehungen kaputt sind, da, wo wir glauben, dass wir keine Chance mehr haben, keine Möglichkeiten mehr haben, da, wo wir denken, okay, jetzt ist meine Zeit hier abgelaufen, da kommt Gott mit seiner Auferstehungskraft und richtet uns neu auf. Ja? Da, wo wir keine Perspektive haben, da hat Gott die Perspektive der Auferstehung. Halleluja, Jesus. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unseren Bedrängnis, damit wir trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Denn wie die Leiden des Christus sich reichlich über uns ergießen, so fließt auch durch Christus reichlich unser Trost. Haben wir Bedrängnis, so geschieht es zu eurem Trost und eurer Rettung, die sich wirksam erweist in standhafter Erduldung derselben Leiden, die auch wir erleiden. Werden wir getröstet, so geschieht es zu eurem Trost und eurer Rettung. Und das ist die erste Frucht, die wir haben, wenn wir im Bedrängnis sind. Wir werden den Trost Gottes erleben. Wir werden keine menschlichen Ratschläge, keine menschlichen Weisheiten hören müssen. Nein, keine gut gemeinten Meinungen. Nein, wir erleben den Trost Gottes. Ja? Und das ist was viel tiefer ist und was viel stärker ist und was bleibend ist, was eine bleibende Frucht in unserem Herzen ist, was wir nie vergessen werden. Das werden wir nicht vergessen. Und wenn wir Geschwistern gegenübertreten, denen es genauso geht, ja, dann sprechen wir nicht aus unserer eigenen Weisheit heraus, dann sprechen wir aus einer tiefen Gewissheit heraus, wie Gott uns herausgezogen hat, wie Gott uns auferweckt hat in Situationen, wo wir gedacht haben, es gibt keinen Weg mehr. Und dann sprechen wir Leben hinein und dann kommt Licht in diese Situation und dann kommt Hoffnung und dann kommt Glauben hinein. Und kein Glauben, nein, es ist ein Glauben voller Kraft, weil er sich erwiesen hat in deinem Leben, Harald, in deinem Leben, Antje, in deinem Leben, weil er sich erwiesen hat. Gott hat sich erwiesen in deinem Leben, ja? Und dieser Glaube fließt hinein in die Herzen, fließt hinaus in deine Familie, der fließt in deine Kollegen hinein, der fließt in deine Geschwister hinein, ja? Und er etabliert das Königreich Gottes und er richtet ein mächtiges Zeugnis auf. Er sagt, Gott ist stark, Gott ist da, Gott trägt mich durch. Ich vertraue nicht auf mich selbst, ich vertraue auf den Gott Israels, Halleluja, der mich auferweckt hat.
Halleluja, der Wege für mich bereitet, wo keine Wege sind. Der, dessen Wort Tore zerschmettern kann. Halleluja, dass ich hindurchgehe. Der Wasser in der Wüste fließen lässt, wo wir trocken sind, wo ich völlig verdorrt bin innerlich, wo ich mich leer fühle. Da lässt Gott Leben fließen. Da bringt er Leben und es fließt durch euch hinein. Das fließt durch euch. Wenn ihr da seid jetzt, lasst euch trösten von Gott. Lasst euch trösten von Gott. Den Gott der Rettung, das ist die erste Frucht, die wir haben. Halleluja. 2. Korinther 4, das war aus 2. Korinther 1, Vers 3. Und jetzt 2. Korinther 4, Vers 7. Genau. So, da geht es um die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib umher, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar wird. Denn wir, die wir leben, werden beständig dem Tod preisgegeben um Jesu Willen, damit auch das Leben Jesu offenbar wird an unserem sterblichen Fleisch. So ist also der Tod wirksam in uns, das Leben aber auch. Weil wir aber demselben Geist des Glaubens haben, gemäß dem, was geschrieben steht. Ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. So glauben auch wir und darum reden wir auch. Das heißt, in unseren Bedrängnissen, da passiert was Übernatürliches, ja? Und zwar wird Jesus sichtbar. Jesus Christus, sein Leben, das er gegeben hat. Wenn wir im Tod sind, dann wird Jesus sichtbar. Seine Kraft, seine Herrlichkeit wird sichtbar in uns, ja? Halleluja. Und ich muss euch sagen, ich will ein Zeugnis von meinem Urgroßvater erzählen. Der war in der Bekennenden Kirche zur Zeit des Nationalsozialismus im Pfarrernotbund und in der Bekennenden Kirche. Und er hat jüdische Menschen versteckt und er hat einen Baum in Yad Vashem gepflanzt bekommen, weil er sein Leben riskiert war. Und meine Oma sagt heute über ihn, nach dieser Zeit, er war fast depressiv. Warum? Mein Urgroßvater. Warum? Er hat gesagt, ja, diese Ängste, die dort waren, aber, das war die beste Zeit meines Dienstes. Das war die beste Zeit meines Dienstes. Warum? Weil Gottes Leben und Gottes Kraft in ihm wirksam sein mussten. Weil viele Menschen bedrängt waren, weil sie verfolgt waren, weil Angst und Hass regiert hat über Deutschland. Aber das Leben Jesu, das Evangelium wurde gebraucht, das Evangelium wurde sichtbar. Jesus Christus wurde sichtbar. Hilfe wurde sichtbar, Unterstützung, die von Gott kommt. Seine Kraft, seine Herrlichkeit wurde sichtbar. Das ist die beste Zeit. Das heißt, zur Zeit der Bedrängnis kommt die Herrlichkeit Gottes in unserem Leben hervor. Kommt sein Leben, wird es gebraucht. Da zeigt Gott, wie er agieren kann, wie er agieren kann, nicht wie wir agieren können. Und es gibt so viele Zeugnisse von Leuten, die mit Jesus gegangen sind, zur Zeit des Nationalsozialismus, die verfolgt wurden, die übernatürliche Zeugnisse hatten. Ja, wir werden übernatürliche Zeugnisse aufrichten in unserem Leben, wenn wir Bedrängnisse erleben. Und weiter heißt es in Vers 16, 2. Korinther 4, Vers 16. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Das, was sichtbar ist, das ist zeitlich, aber was unsichtbar ist, das ist ewig. Ja, das heißt, Jesus hat gesagt, der Lohn ist groß für euch. Genauso wie wir verfolgt sind oder verfolgt werden, genauso sind die Propheten für euch. Die Leute, die für Gott gestanden haben in einer gefallenen Welt, voll von Hass, Sünde, Gewalt, Selbstsucht. So viele Leute wurden verfolgt. In Hebräer 11 steht es. Was haben sie als erlitten? Sie sind dem Feuer entronnen. Sie wurden durch Schwert umgebracht. Sie wurden zersägt. Sie waren in Höhlen wie Schafs- und Ziegenfällen. Ja, und sie hatten ein gutes Zeugnis im Glauben bekommen. Das waren die Leute, die davor waren. Die waren verfolgt. Und diese Wolke von Zeugen umgibt uns und feuert uns an und sagt, nein, gib nicht auf. Nein, geh weiter. Nein, mach weiter. Ihr habt ein gutes Zeugnis in eurem Glauben. Ja, macht weiter. Ja, die Herrlichkeit Gottes offenbart sich an euch. Es ist es wert.
wert. Es ist es wert, auszuhalten. Es ist wert, stehen zu bleiben. Es ist wert, Gott zu preisen. Es ist wert, ihm zu danken in dieser Situation. Und auch, ich habe ein Zeugnis über Geschwister in Nordkorea gelebt, die gefoltert wurden. Die haben gesagt, die haben die Herrlichkeit Gottes und das ist real, das ist nicht eine zukünftige Perspektive. Aber sie haben in dieser Situation die Herrlichkeit Gottes so gespürt wie noch nie in ihrem Leben. Ja? Da, wo wir uns hingeben für das Evangelium, da erleben wir Gottes Herrlichkeit in dem Maß. Also wenn die Leiden groß sind, genauso sagt er, die Leiden sind groß, aber die Herrlichkeit Gottes ist so viel größer. Die Herrlichkeit Gottes wird um uns sein und sie wird spürbar sein, sie wird sichtbar sein und sie wird ein Zeugnis sein, wie von Stephanus, als er da war und sie sahen das Gesicht eines Engels und sie knirschten mit ihren Zähnen und sie zerrten ihn heraus und steinigten ihn. Ja, aber sein Gesicht hat gestrahlt und er hat gesagt, ich habe den Herrn Jesus gesehen. Er hat gesagt, komm und setz dich zu meiner Rechten. Ja, genau. Wow, so wird es uns gehen. Das wird passieren in Bedrängnis, ja? Halleluja. Amen. Also, wir haben zwei Früchte schon, ja? Unglaublich. Wir haben den Trost Gottes, oder drei. Wir haben den Trost Gottes. Trost, wir haben noch viel mehr Früchte. Wir haben den Trost Gottes, wir haben das Leben Jesu, das sich offenbart. Wir haben die Kraft Gottes, die wirksam wird in unserer Schwäche. Wir haben eine über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, die uns zuteil wird, wenn wir in Bedrängnis sind. Ja? Das ist die Frucht, das ist der Prozess, in dem wir passieren. Und wir haben noch eine, und zwar ist es Hoponomai, Römer 5, Vers 3, steht das griechische Wort Hoponomai. Hier steht, aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Und standhaftes Ausharren, diese Definition dieses Wortes, Hoponomai, das bedeutet auf Englisch, ich habe es auf Deutsch übersetzt, frei übersetzt, ist die Bezeichnung für einen Menschen, der nicht abweicht von seiner Berufung, und selbst unter größten Leiden und Herausforderungen Loyalität zum Glauben und Frömmigkeit bewahrt. Ja, das heißt, es macht dich zu dem, zu was Gott dich berufen hat. Durch Bedrängnis werden wir hineingeboren, gehen wir hindurch und werden transformiert in einen Menschen, der standhaft in Leiden, standhaft in Bedrängnissen, standhaft in Verfolgung ist, deren Standhaftigkeit bewahrt, wo jede Heuchelei, wo alles weggewischt wird, wo das Gold, das in unserem Herzen ist, das Gold hervorkommt und gereinigt wird, das Gold, das im Feuer getestet ist und nicht das Stroh, das verbrannt wird, wo das Gold in unseren Herzen herauskommen kann, weil das Feuer all den Dreck, der sonst drumherum ist, all der Schmutz, all der Alltag, all sonst ist, das wird plötzlich weggewischt, das ist plötzlich nicht mehr so wichtig. All die Emotionalitäten, ich kenne das ja, wenn du verletzt wirst, du bist sauer, du bist beleidigt, du willst irgendwas sagen, das wird alles weg, weil hey, es geht um das Evangelium Gottes, ja, es geht darum, standhaft zu sein und den lebendigen Gott zu bekennen und ihn zu preisen und ihn zu danken. Und das kommt hervor, Hoponomai. Amen. Treue, ja, Amen. Genau, offenbart, ich will es jetzt nicht zu weit ausziehen, aber 2. Korinther 8, Vers 4 ist offenbart, die Schätze unseres Herzens. Thessalonich, habe ich gesagt, war ziemlich arm, aber sie haben reichlich gegeben für Jerusalem. Sie haben reichlich für die Armen gegeben. Und Paulus hat überall in allen Gemeinden von der bedrängten, verfolgten Gemeinde Thessalonich erzählt, die in dieser Situation noch mehr gegeben haben, als sie eigentlich vermögen. Das heißt, die Schätze, also wenn sie nicht bedrängt gewesen wären, wenn sie nicht so wenig gehabt hätten, dann hätte nie so ein Zeugnis der Barmherzigkeit aufgerichtet werden können. Hey, und sie geben trotzdem, was sagt ihr, die hier im Reichtum lebt, die hier lebt und es euch gut geht? Diese Gemeinde wird verfolgt und sie geben immer noch. Das ist das Übermaß, das ist der Schatz des Herzens, das ist die Barmherzigkeit, die Gott in ihr Herz gesät hat. Wie sieht es bei euch aus? Ja, es offenbart die Schätze unseres Herzens. Und 2. Timotheus 1, Vers 6. Bedrängnis ist immer ein Zeichen dafür, dass Gott uns würdig erachtet hat, sein Königreich zu tragen. Das ist eine Adelung. Wenn du bedrängt wirst, dann sagt Gott zu dir, ich glaube, du hast die Standhaftigkeit. Ich glaube, du hast das Durchhaltevermögen. Ich glaube, du hast den Glauben, da durchzugehen. Ja? 2. Timotheus 1, Vers 6. Wenn es jemand hat, darf er schon.
2. Thessalonicher, 1, Vers 6 hier. Wie es denn gerecht ist vor Gott, dass er den, sie sind ein, 1 Vers 5, sie sind ein Anzeichen, ich lese davor, 1 Vers 4, sodass wir selbst uns im Hinblick auf euch rühmen in den Gemeinden Gottes, wegen eures standhaften Ausharrens und eurer Glaubenstreue, in allen euren Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr zu ertragen habt. Sie sind ein Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes, dass ihr des Reiches Gottes würdig geachtet werdet, für das ihr auch leidet. Wie es denn gerecht ist vor Gott, dass er denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis vergibt, euch aber, die ihr bedrängt werdet, mit Ruhe gemeinsam mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus Christus. Ja, das heißt, es ist ein Zeugnis von Gott. Er sagt, du bist es wert, mein Königreich fortzutragen. Du bist bereit dazu. Gott erachtet dich als stark genug, sein Königreich zu tragen und auszubreiten, auch gegen diese Bedrängnis. Genau, und aus Jakobus 1, Vers 3, das kennt ihr alle, liebe Brüder und Geschwister, Schwestern, freut euch, wenn ihr in allerlei Prüfungen und Versuchungen geratet, denn wir wissen, dass die Bedrängnis oder die Prüfung ein vollkommenes Werk an euch hat. Das heißt, wir reifen zur Vollkommenheit. Wir reifen da hinein, wo Gott uns schon sieht. Er sieht, ja, er sieht die Fähigkeiten, er sieht die Glauben, er sieht den Samen, er sieht die kleinen Pflanzen und er will, dass wir ein Baum des Lebens werden. Und das werden wir, diese Vollkommenheit in unseren Worten, in unserem Denken, in unseren Gebeten, in unserer Nächstenliebe, das kommt durch Bedrängnis, ja. Gott vervollkommt unseren Charakter, er schleift uns und er macht uns zu purem Gold, ja, damit wir scheinen und strahlen in einer gefallenen Welt und dass Menschen das Licht sehen können. Halleluja. Genau, das sind die Früchte von Bedrängnis, ja. Also ich war sehr ermutigt, genau, ich weiß nicht, wie es euch geht, ja. Genau. Und jetzt die zweite Frage. Wie gehen wir mit Bedrängnis um? Und es ist ganz, 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 ganz wichtig. Ja? Wie reagieren wir persönlich als Christen auf Bedrängnis? Und in der Welt, das, was ich gelernt habe, es gibt immer, weil wir Evolution, aus der Evolution herausgekommen sind. Und bei Tieren ist es genauso wie bei Menschen. Fight or flight. Okay? Das heißt, die Evolution sagt uns, wenn Bedrängnis kommt oder Angriff, kommt Adrenalin in unseren Körper und wir werden bereit, kämpfe oder hau ab. Genau. Und das ist oft so eine erste Intuition, die wir haben, was unser Fleisch sagt, hey, wenn ich verletzt werde, wenn Leute mich angreifen, wenn sie mich verspotten, ich habe keinen Bock mehr, ich hau ab. Okay, lasst mich in Ruhe, ja, ich gehe jetzt. Tschüss, tschüss, muss ich mir nicht geben, ja, ich bin ein König, ich bin eine Königin, ich gehe jetzt, ja. Das muss ich mir nicht antun, ja. Genau. Manchmal hat man diese, ich kenne diesen Impuls, ja, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber ich kenne den. Tschüss, keine Lust mehr, keine Lust auf die Beziehung, dann mach dein eigenes Ding, hau ab. Genau, genau. Oder ich kämpfe, ich fange an anzugreifen. Du hast doch, was soll das? Du hast doch zuerst das gesagt. Lass mich doch in Ruhe auf Facebook, wenn die Diskussion losgeht. Ich habe das gehabt. Nein, und jetzt sagst du, jetzt drohst du mir hier. Was sagt denn das über deinen Charakter aus? Ja, das ist unser Fleisch, ja. Kämpfen oder abhauen, ja. So wollen wir reagieren auf Bedrängnis, auf Verfolgung, okay? Okay. Aber im Reich Gottes gibt's eine andere Realität, okay? Und zwar ist im Reich Gottes, heißt das Prinzip, ich habe es mal so genannt, stand and praise, ja? Bleib stehen und preis den Herrn. Amen, stand and praise, ja? Und dann wirst du sehen, wie Gott den Bedrängern vergilt. Dann wirst du Gottes Kraft sehen, wenn du stehen bleibst, wenn du nicht abhaust, wenn du nicht anfängst, dich in Kämpfe zu verwickeln, die überhaupt nicht von Gott sind, ja? Oh Gott, wie viele Kämpfe, ey wirklich, ich habe Kämpfe gekämpft mit meinem Bruder. Hey, was soll das? Warum sagst du das? Du sagst, ich bin kein richtiger Christ oder was? Ja, das ist nicht von Gott, ja. Stand and praise, preis Gott, gell? Und wir sehen das in der Gemeinde, Apostelgeschichte 4, wie die reagiert hat, als es richtig abging, ja. Genau, genau. Petrus und Johannes, genau, heilen den Blinden kommen, werden vor den Rat gerufen, werden bedroht. Was macht ihr hier? Was? Ihr sollt nicht mehr Ding. Und was sagen sie oft? Kenne ich von mir Menschengefälligkeit, kenne ich von mir total. Ich sag dann, okay, das könnte ihn irritieren, ich sag's mal lieber nicht. Okay, ich lasse es. Ich höre auf, über Gott zu reden oder ich höre auf, über meinen Standard zu reden, den ich habe als Kind Gottes, im Königreich Gottes. Ich höre auf, darüber zu reden, weil es könnte ihn irritieren, es könnte ihn konfrontieren. Ja, das ist das. Und das wollte der Hohe Rat von Petrus und Johannes. Hey, hört auf, darüber zu reden, ja?
Macht keinen Stress, okay? Wir lassen euch, aber macht keinen Stress, okay? Lasst uns in Ruhe, okay? Ist okay, alles okay, ihr seid unsere Kumpels und so, aber verkündigt nicht Jesus, ja? Und wir sind dazu geneigt, manchmal zu sagen, okay, gut, hey, ich will dir nicht zu nahe treten, also ich bin das. Ich bin so ein Typ, der ein Menschenfreund ist, ja? Hey, ich will immer das Beste für dich, ja? Deswegen, ich sag nicht, wenn ich Sachen sehe, die nicht in Ordnung ist, nee, ist okay, ja? Und was machen Johannes und Petrus? Sagt, hey, ihr sollt sagen, ob es richtig ist. Nein, egal was ihr sagt, wir werden Jesus Christus bekennen. Wir stehen in dem, was Jesus uns gelehrt hat. Wir bleiben stehen, genau. Und als sie freigelassen worden sind, kamen sie zu den Iren und verkündeten alles, was die obersten Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Und als sie es hörten, die Reaktion, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herr, du bist der Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was darin ist. Hey, wow, hey, wirklich, wenn wir angegriffen sind, wenn wir wütend sind, wenn wir sauer sind, verletzt sind, wir brauchen einen Perspektivwechsel, okay? Okay, hey, Gott ist immer noch Gott, okay? Okay, ich bin verletzt, ich bin sauer, ich will zurückschlagen oder ich will abhauen, aber Gott ist immer noch der Gott, der das Universum geschaffen hat, okay? Und ich bin sein Kind, ja? Und ich weiß ganz genau, was ich mache, weil der Heilige Geist in mir lebt, weil er mir Zeugnis gibt, ja? Ich bin nicht umsonst hier. Ich stehe nicht umsonst in diesem Konflikt, in dieser Konfrontation. Ich stehe nicht umsonst in diesen Ängsten, ja? Ich bin darin, weil Gott mich hier reingestellt hat, ja? Und ich heb meinen Blick zu den Bergen und sehe, von wem meine Hilfe kommt. Von dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, ja? Der Himmel und Erde geschaffen hat. Halleluja. Und was sagen wir zu Gott? Was sagt er? Hey, du hast durch den Mund deines Knechtes David gesagt, warum toben die Heiden und ersinnen die Völker und nicht, Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten versammeln sich miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Das heißt, hey, du greifst mich an. Das ist nicht Neues für mich, ja. Das hat David schon vor wie viel? 1000 Jahren gesagt. Das stand schon drin. Er hat gesagt, hey, die Nationen werden sich versammeln. Und gerade in der Zeit, in der wir leben, wir werden das sehen, wie die Nationen gegen Israel ziehen, ja. Und wir sagen nein. Wir sagen nein. Du redest schlecht über Israel. Ich sage nein. Warum? Israel ist immer noch Gottes auserwähltes Volk. Gott hat immer noch einen Plan mit dieser Nation. Sie machen nicht alles richtig, aber sie sind die Gesalbten. Gott hat sie gesalbt schon vor Urzeiten und sie sind den Weg mit Gott gegangen und haben alles für uns bereitet. Wenn Christen sagen, wir sind die Auserwählten, sagen wir nein. Moment. Wir sind die auserwählt. Warum? Weil Israel auserwählt war. Wenn Israel nicht ausgewählt werden, werden wir nie zu unserer Berufung gekommen. Wir sind die, die eingepropft sind. Wir sind nicht der Ölball und wir sind nicht die Wurzeln. Und du passt lieber auf, weil wenn du über Israel herziehst, dann kann es sein, dass Gott dich nimmt und dich wieder auspropft, ja? Und er lieber ein paar andere Zweige wieder einstopft, ja? Das ist die Zeit, in der wir leben, wo wir das bekennen müssen, wo wir stehen und den Gott Israels preisen dafür, ja? Halleluja. Amen. Ja, wahrhaftig, gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt, zusammen mit den Heiden und dem Volk Israel, um zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatte, dass es geschehen soll. Und jetzt, Herr, siehe ihre Drohungen an, verleihe deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden. Das heißt, unser Blick oder unser Wort geht nicht zu den Leuten, ja? Und wenn wir verfolgt, bedrängt, bedroht werden, beleidigt werden, verspottet werden, unser Wort geht nicht zu den Leuten. Unser Wort geht zu Gott. Unser Wort geht zu Gott, ja? Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, ja? Und wir reden auch nicht mit anderen schlecht über die, ja? Was machen jetzt wieder die Linksautonomen? Wir können das ans Licht bringen und sagen, das ist natürlich eine schlechte Tat, was sie da gemacht haben. Natürlich, also man muss die Werke der Finsternis auch ans Licht bringen, natürlich. Und gleichzeitig, aber müssen wir sie nicht beleidigen und kritisieren und über sie herziehen, über die Politiker, über Frau Merkel und wie wir sonst dazu neigen. Ja, das machen die Menschen in der Welt. Sie fangen an zu reden. Nein, unser Blick geht zu Gott. Lasst unseren Blick wirklich zu Gott gehen. So gehen wir richtig damit um, ja. Wir kommen zu Gott und wir sagen zu ihm, und jetzt, Herr, sieh ihre Drohungen an, verleihe deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Ja. Gott antwortet. Wenn wir in Bedrängnissen zu Gott kommen, Gott wird antworten und er wird uns die Kraft geben zur Überwindung unserer Situation. Gott wird antworten mit seinem Heiligen Geist und mit seiner Salbung. Genau. Okay. Genau.
Und die drei Sachen, die Jesus uns direkt gelehrt hat, Matthäus 5, Vers 44, also 5, Vers 11 und 5, Vers 44, wie wir korrekt mit Verfolgung umgehen. Ich lese mal aufs 44. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Und das ist das, was Silvia gemeint hat, seid heilig, weil ich heilig bin. Das ist die Andersartigkeit. Heilig bedeutet nicht unbedingt immer super alles richtig zu machen. Das bedeutet nicht Heiligkeit. Heilig bedeutet anders zu sein, komplett anders als die Welt zu sein. Ja, die Welt vergilt mit Gewalt und Schläge und Feuer und Rache und keine Ahnung was, Raketen. Ja, und Jesus sagt, liebt eure Feinde, liebt. Amen, liebt. Liebt eure Feinde. Und ich kenne keine Religion und kein heiliges Buch, wo das drinsteht. Ja, das steht nirgends. Steht, liebt eure Feinde. Es ist einfach zu viel. Die anderen Religionen sagen, okay, sowas kann ich nicht von den Menschen verlangen. Aber Jesus sagt, liebt eure Feinde, segnet, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die. So gehen wir mit Verfolgung um. Und es war nicht mein erster Impuls, als ich das gelesen habe auf Facebook, diese Nachricht, es war nicht mein erster Impuls. Hey, und jetzt bete ich für die autonome feministische Zelle. Okay, das war nicht mein erster Impuls. Mein erster Impuls war, und jetzt mache ich das bekannt und jetzt sollen mal alle wissen, wie wir hier verfolgt sind. Jetzt sollen es alle wissen. Nein, nein. Und ich hab Zeit gebraucht, ja, aber es ist wichtig, ja. Bitte, nimmt es ernst, ja. Weil das ist wirklich eine Sache, mit der wir konfrontiert sein werden, mehr und mehr, je mehr der Standard der Welt nach unten geht und unser Standard, kommt er immer mehr in Konflikt zu unserem Standard gegenüber Israel, aber auch gegenüber Lebenswandel und alles, was alle gesellschaftlichen Reiche, Erziehung, Bildung, alles, was drum geht, alles, das wird konfrontiert werden, ja. Und lasst uns segnen, wohltun, beten für, okay. Lasst uns, ja, segnen, wohltun und beten. Und lieben, ja, unsere Feinde lieben. Genau, und ich weiß nicht, Andreas, haben wir noch, oder ist es, haben wir noch ein paar Minuten, oder ist es ein bisschen lange jetzt schon? Ja? Ja, okay, gut, okay, genau. Und genau, lasst uns Gott preisen. Und ich will jetzt wirklich für diese jungen Menschen beten, die diesen Anschlag gemacht haben, ja. Ich will für sie, für ihre Herzen beten, dass die Augen ihrer Herzen aufgehen und dass sie Gott erkennen und dass sie ihre Berufung erkennen, dass sie ihre Identität erkennen, ja. Lasst uns beten. Halleluja. Vater, wir danken dir dafür, dass du ein Gott der Überwindung bist, Herr. Halleluja. Danke, dass du ein Überwinder bist und dass du uns zu Überwindern gemacht hast und dass wir durch den, der uns geliebt hat, weit mehr als überwunden. Denn was kann uns trennen von der Liebe Gottes? Ängste, Bedrängnis, Verfolgung, was kann uns trennen von der Liebe Gottes? Nichts, von der Liebe in Jesus Christus. Du hast gesagt, in der Welt haben wir Bedrängnis, aber du hast die Welt überwunden. Halleluja, Vater. Wir danken dir, dass du, Jesus, den Weg für uns freigemacht. Wir schauen auf dich, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Danke, dass du den Weg freigemacht hast, dass wir lieben können im Bedrängnis, dass wir wohltun können, dass wir segnen können, Herr. Halleluja, Vater. Halleluja. Und wir beten, Vater, für diese jungen Menschen der autonomen feministischen Zelle, dass du sie, dass du die Augen ihres Herzens öffnest, dass du ihre Bitterkeit nimmst, dass du ihren Hunger nach Gerechtigkeit kanalisierst in die richtigen Wege, Herr. Halleluja, dass sie deine Gerechtigkeit kennenlernen, dass du ihre Fehler vergeben hast, ihre Sünde, das was schlecht ist, Herr. Halleluja, Vater. Darum beten wir, Vater, in Jesu Namen, Herr, dass du ihnen begegnest als ein liebender Vater, als der, der sie herausretten will, Vater, aus der Finsternis, Vater, in dem Namen Jesus.